SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Einen schönen guten Tag. Wie umgehen mit der Türkei? Mal wieder sorgt Ankara für internationale Spannungen. Wir wollen von unserem Brüssel-Korrespondenten wissen, wie EU und NATO reagieren und wie sie reagieren können. Die Ampel steht auf Stillstand, zumindest in der Steuerpolitik. Fragen dazu gleich an unsere Berlin-Korrespondentin. Und nach dem Eklat um eine TV-Schalte vom Mannheimer CDU-Kreisparteitag schauen wir ins Innenleben des baden-württembergischen Parteilandesverbandes. Am Nachmittag tagt das türkische Kabinett in Ankara, so wie es das praktisch jeden Montag tut. In normalen Zeiten wäre das kaum mehr als eine Randnotiz, nur es sind mal wieder überhaupt keine normalen Zeiten im Verhältnis der Türkei zu westlichen Staaten. Der türkische Präsident Erdogan hatte über das Wochenende die Botschafter von 10 Staaten quasi zur unerwünschten Person erklärt. Genauer hat er seinen Außenminister Çavuşoğlu angewiesen, das zu tun wegen, Zitat, maßloser und inakzeptabler Einmischung in innertürkische Angelegenheiten. So oder so. Ein tiefer Schnitt durchs diplomatische Tischtuch. Und umso tiefer, als es um die Gesandten von EU-Staaten und NATO-Partnern geht. Deutschland, Frankreich, USA, Kanada. Die Reaktionen aus Berlin auf den Affront sind heute deutlich und das parteiübergreifend. Aus Berlin berichtet Anja Günther.
Noch steht die Drohung des türkischen Präsidenten Recep Erdogan nur im Raum. Aber sie sorgt für Empörung bei den Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern fast aller Bundesparteien.
Das ist eine wirkliche diplomatische Eskalation.
Provokation ist ja genau das Ziel dieser Maßnahmen.
Diese Provokation kann man einfach nicht stehen lassen.
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen setzt darauf,
wenn das Auswärtige Amt versucht, die Eskalation noch abzuwenden, dann ist es gut. Das absolut Wichtigste ist jetzt europäische Solidarität. Dann können wir etwas durchsetzen.
Wie Röttgen, so glaubt auch der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff, dass Erdogan mit einer außenpolitischen Provokation von innenpolitischen Problemen ablenken will, wie etwa der schwierigen wirtschaftlichen Lage in der Türkei. Lambsdorff sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, nun müsse hinter den Kulissen gehandelt werden.
Ich halte es für richtig, dass man zunächst einmal diplomatische Kanäle ausprobiert. Wenn es nicht anders geht, wird man auch politisch reagieren müssen. Aber das Ziel kann ja nicht sein, dass wir uns von Erdogan provozieren lassen, sondern das Ziel muss sein, dass der Kontakt zum NATO-Verbündeten Türkei nicht abreißt.
Diplomaten auszuweisen ist ein drastischer Schritt. Er ist umso drastischer, wenn er sich gegen Staaten richtet, mit denen man vorgeblich enge partnerschaftliche Beziehungen hat oder haben möchte, wie im Fall der EU-Staaten. Oder die sogar Bündnispartner sind, wie im Falle der betroffenen NATO-Staaten. Stefan Überbach ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Überbach, wie reagiert denn die offizielle EU auf die jüngsten Spannungen mit Ankara?
Also da gibt es im Moment noch nicht besonders viel, abgesehen vielleicht mal von David Sassoli. Das ist der Präsident des Europäischen Parlaments. Der hat sich per Twitter gemeldet und gesagt, Europa wird sich nicht einschüchtern lassen und weiterhin die Freilassung von Osman Kavala verlangen. Und dass diese Eskalation zeigt, wie sehr doch diese türkische Regierung in Richtung eines autoritären Staates abdriftet. Aus dem Parlament gibt es auch einzelne Forderungen, es der Türkei dann doch mit gleicher Münze möglichst heimzuzahlen und die türkischen Botschafter in der EU ebenfalls zu unerwünschten Personen zu erklären. Das würde Präsident Erdogan sicher nicht unbeeindruckt lassen. Aber das sind alles eher Einzelstimmen, die ich gerade zitiere. Offiziell von der EU-Führung, da will man sich ganz offensichtlich noch ein bisschen zurückhalten und abwarten, ob denn die Türkei ihre Drohung tatsächlich auch wahr macht. Sollte das passieren, dann wird es, denke ich, auch sehr schnell eine entsprechende Reaktion aus Brüssel geben.
Es gilt ja weiterhin, die Europäische Union braucht die Türkei, Stichwort das Flüchtlingsabkommen mit Ankara. Wie wirkungsvoll ist dieses Instrument denn für die Türkei noch? Denn den Hebel hat sie ja schon mehrfach gezogen.
Also es ist nach wie vor wirkungsvoll. Es sind beide Seiten daran interessiert, dass es eine Neuauflage dieses Abkommens gibt. Die Türkei braucht das Geld und die EU will erreichen, dass die türkische Regierung weiter Flüchtlinge von Europa fernhält. Die Finanzhilfe aus Brüssel ist schon bis zum nächsten Jahr verlängert worden. Es geht darüber hinaus jetzt um weitere 3,5 Milliarden Euro bis 2024. Das Geld soll an Hilfsorganisationen und an konkrete Projekte vor Ort gehen, damit da die Flüchtlinge, die vor allem aus Syrien kommen, untergebracht und versorgt werden können. Das ist schon eine gewaltige Summe, über die da gesprochen wird. Und die, denke ich, will die türkische Regierung sicher nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.
Welche Handhabe hat die EU denn, um die Türkei so ein bisschen an den Tisch zurückzuholen?
Na, es gibt die diplomatischen Mittel, auch die EU kann Botschafter ausweisen, es gibt das Geld und es gibt darüber hinaus die Einstufung der Türkei als Beitrittskandidat. Da hat die EU gerade in der letzten Woche einen neuen aktuellen Bericht vorgelegt, der das Land massiv kritisiert. Es geht um die Lage der Demokratie, der Menschenrechte, der Unabhängigkeit der Justiz, vieles andere mehr. Dass die Türkei tatsächlich Mitglied der EU werden könnte, ist danach im Moment de facto ausgeschlossen. Auch die Gespräche über andere Punkte, die der Türkei wichtig sind, stocken seit einiger Zeit. Zum Beispiel Visafreiheit für türkische Staatsbürger in der Europäischen Union. Zum Beispiel die Ausweitung der Zollunion zwischen der Türkei und der EU. Also das sind alles Punkte, an denen die Führung in Ankara eigentlich ein sehr großes Interesse hat. Insofern hat die EU schon einiges an möglichen Hebeln in der Hand.
Wenden wir mal den Blick von Brüssel nach Brüssel. Auch die NATO hat ja schon Erfahrungen mit türkischen Sonderwegen. Da war zum Beispiel 2019 dieses hochumstrittene Geschäft, als die Türkei ein russisches Raketenabwehrsystem gekauft hat, obwohl die halbe NATO den Kopf stand und sich das überhaupt nicht haben wollte. Wie sieht man denn bei der NATO die aktuellen Spannungen?
Es hat damals sogar Sanktionen des Bündnispartners USA gegeben gegen die Türkei aus Verärgerung über diese Kaufentscheidung. Auch bei der offiziellen NATO, um es mal so zu sagen, wird zunächst mal darauf verwiesen, dass es im Moment nur die Androhung der Ausweisung gibt. Aber natürlich sieht man das Ganze hier im Hauptquartier der Allianz sehr, sehr kritisch, weil es ja im sowieso schon komplizierten Verhältnis zur Türkei nur noch eine weitere Großkrise bedeuten könnte, wenn es da weiter eskaliert. Es gab und gibt in der NATO ohnehin eine ganze Reihe von Konflikten. Der Erdgasstreit mit Griechenland, das Luftabwehrsystem, wir haben schon darüber gesprochen. Dann hat sich die Türkei ohne Absprache mit den NATO-Partnern an die Seite von Aserbaidschan gestellt im Kaukasuskrieg gegen Armenien. Die türkische Armee ist in Syrien aktiv. Der Türkei wird vorgeworfen, das Waffenembargo gegen Libyen zu unterlaufen. Also da kommt einiges zusammen. Es könnte sein, dass sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute im Laufe des Tages öffentlich dazu erklärt. Er ist passenderweise gerade in Schweden und in Finnland unterwegs. Das sind zwei Länder, die ja auch, wenn man so möchte, auf Erdogans schwarzer Liste stehen.
Diese Diplomatenausweisung, so sie denn kommt, richtet sich, man muss sagen, wieder mal gegen die westlichen Staaten. Wie verlässlich ist denn die Türkei als Bündnispartner überhaupt noch? Die Orientierung geht ja doch schon seit Jahren deutlich Richtung Süden und Osten.
Über die Verlässlichkeit, denke ich, sagen die vielen Konflikte, die wir gerade aufgelistet haben, schon einiges aus. Auf der anderen Seite hat die Türkei natürlich eine der größten Armeen innerhalb der NATO inzwischen aufgebaut. Dazu kommt ihre geografische Lage zwischen Ost und West. Das Land ist für die NATO ein wichtiger Stützpunkt, ein wichtiges Drehkreuz. Man redet also über einen klassischen Fall von einerseits, andererseits. Die französische NATO-Botschafterin hier in Brüssel hat übrigens per Twitter die betroffenen Staaten, die 10 Länder, die von der Ausweisung betroffen sein könnten, aufgerufen, die Sache doch möglichst locker zu sehen, und sie hat gleichzeitig der Türkei gute Besserung gewünscht. Das Ganze auf Türkisch. Ob das jetzt dabei hilft, die Lage zu entspannen, da kann man, denke ich, so seine Zweifel haben.
Informationen und Einordnungen von unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach. Das politische Klima in Hongkong hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch verändert. Die Opposition eingesperrt oder eingeschüchtert, die Presse- und Meinungsfreiheiten weitgehend abgehakt. Von einer Sonderverwaltungszone zu sprechen, ist inzwischen eher irreführend. Hongkong ist unterm Strich eine chinesische Stadt. Punkt. Und weil es in chinesischen Städten keine gute Idee ist, allzu deutlich auf die Einhaltung von Menschenrechten zu pochen, zieht Amnesty International jetzt Konsequenzen. Die Organisation schließt ihr Büro in Hongkong. Steffen Burzel berichtet.
Der Druck der chinesischen Staatsführung auf Hongkongs Zivilgesellschaft wirkt. Mit Amnesty International stellt eine weitere nichtstaatliche Organisation in Hongkong ihre Tätigkeiten ein. Schweren Herzens habe man entschieden, das Büro der Menschenrechtslobbyorganisation in der früheren britischen Kolonie zu schließen, teilte eine Amnesty-Sprecherin mit. Der für die Asien-Pazifik-Region verantwortliche Bereich werde Ende des Jahres abgezogen. Der für Hongkong selbst zuständige Bereich werde seine Arbeit schon Ende dieser Woche einstellen. Amnesty International begründet die Entscheidung mit Chinas Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit. Die kommunistische Staatsführung hatte das Gesetz in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion Mitte vergangenen Jahres einseitig in Kraft gesetzt. Das nationale Sicherheitsgesetz hebelt in Hongkong Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungsfreiheit in vielen Bereichen aus. Weite Teile zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Hongkong werden durch das Gesetz kriminalisiert.
Nun ist China sicherlich ein Extrembeispiel, aber auch in anderen Staaten haben es Nichtregierungsorganisationen bisweilen nicht leicht. Beispiel Israel. Dort geht auch unter der neuen Regierung die Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland unvermindert weiter und damit natürlich auch der ewige und endlose Konflikt mit den Palästinensern. Gerade hat die Regierung in Tel Aviv zudem beschlossen, 6 zum Teil einflussreiche palästinensische Nichtregierungsorganisationen in Zukunft als terroristisch einzustufen. Aus israelischer Sicht unterstützen diese NGOs die militante Palästinensergruppe PFLP. Kritiker sehen in der Entscheidung den Versuch, die für Israel unbequemen palästinensischen NGOs von internationalen Hilfsgeldern abzuschneiden. Unser Nahostkorrespondent Tim Aßmann berichtet.
Zumindest für einen Teil der israelischen Regierung ist die Sache klar. 6 palästinensische Nichtregierungsorganisationen unterstützen, davon ist Israels Verteidigungsminister Benny Gantz überzeugt, die militante Palästinensergruppe PFLP. Die Gruppen seien von PFLP-Mitgliedern unterwandert und internationale Hilfsgelder in Millionenhöhe würden nicht humanitären Zwecken zugutekommen, sondern der PFLP, begründete Gantz seine Entscheidung, die NGOs als terroristisch einzustufen. Israels Justizminister Gideon Saar teilt diese Einordnung. Diese Entscheidung wurde auf faktischer und juristischer Grundlage getroffen, nachdem sie im Justizministerium überprüft wurde. Insofern hat die Entscheidung ein stabiles Fundament. Doch unumstritten ist die Entscheidung innerhalb der israelischen Regierung nicht. Esaui Frech, arabischer Israeli, Politiker der linksgerichteten Meretz-Partei und Minister für regionale Kooperation, glaubt nicht, dass die betroffenen Gruppen eine klar belegte Terrorverbindung haben. Ich denke, die Entscheidung ist falsch und unangebracht. Man sollte wissen, wie man mit Kritik umzugehen hat. Diese Entscheidung wird dem Staat Israel viel mehr Nachteile als Vorteile bringen. Ich hoffe sehr, dass der Verteidigungsminister und der Premierminister den Ernst der Lage erkennen und diese Entscheidung rückgängig machen. Die palästinensischen NGOs blicken zum Teil auf jahrzehntelange Arbeit zurück und haben internationalen Einfluss. Eine der Gruppen setzt sich für die Rechte von inhaftierten Palästinensern ein, eine andere betreut Infrastrukturprojekte im von Israel besetzten Westjordanland. Die bekannteste unter den betroffenen NGOs ist die Menschenrechtsgruppe Al-Haq, die sich seit mehr als 40 Jahren unter anderem mit den Folgen der israelischen Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten beschäftigt, die Vereinten Nationen berät und auch Projektpartner der Deutschen Heinrich-Böll-Stiftung ist. Al-Haq-Direktor Shawan Jabrin sieht in der israelischen Entscheidung den Versuch, seine Organisation mundtot zu machen. Eine Schließung der Organisationen, indem man sie zu Terrorgruppen erklärt, wird die tägliche Arbeit, die Programme und die Mitarbeiter treffen. Die Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP, wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Dass es Verbindungen zwischen der PFLP und einzelnen Mitarbeitern der betroffenen NGOs gibt, wird von den Organisationen nicht bestritten. Sie fordern von der israelischen Seite aber Belege für den Vorwurf, humanitäre Hilfsgelder würden der PFLP und deren Aktivitäten zugutekommen. Israels Verteidigungsminister Gantz hat westliche Staaten aufgerufen, ihre Hilfszahlungen zu prüfen. Verlieren die betroffenen NGOs die Förderung aus dem Ausland, müssten sie ihre Arbeit wohl mindestens stark einschränken oder sogar einstellen. Israels Entscheidung, die Gruppen als terroristisch einzustufen, wurde international stark kritisiert. Das US-Außenministerium verlangte mehr Informationen. Human Rights Watch und Amnesty International sprachen von einer Kampagne Israels. Sachar Francis von der betroffenen Gruppe Adamir, die Rechtshilfe für palästinensische Häftlinge organisiert, hofft, dass der internationale Druck nicht nachlässt. Wir sind natürlich dankbar für die offiziellen Erklärungen von Regierungsverantwortlichen und internationalen Organisationen zur Unterstützung der palästinensischen Zivilgesellschaft. Wir erwarten, dass dieser Druck auf Israel, die Entscheidung zurückzunehmen, anhält. Und der Druck kommt ja auch nicht nur von außen. Das harte Vorgehen gegen die palästinensischen NGOs könnte sich zu einer Belastungsprobe für die israelische Regierungskoalition entwickeln.
Es ist 12.19 Uhr, zurück ins Inland. Es dringt nach wie vor nicht allzu viel aus den Ampelgesprächen nach draußen. Immerhin, die Ergebnisse der Sondierungen sind bekannt, allerdings die waren ja erstmal nur der grobe Rahmen, der grobe Fahrplan. Die Details, die werden erst jetzt nach und nach ausgehandelt. Und da hat sich am Abend ein interessanter Einblick ergeben. In der ARD-Sendung Anne Will haben sowohl der vermutlich kommende Kanzler Scholz als auch Grünen-Co-Chef Habeck erklärt, Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen gibt's absehbar nicht, weil die FDP Steuererhöhungen an anderer Stelle kategorisch ablehnt. Es werde in Sachen Steuern insgesamt wohl keine große Bewegung geben, sagte Habeck. Nina Barth, SWR Berlin-Korrespondentin. Mit anderen Worten, in Sachen Steuern bleibt in Zukunft alles beim Alten?
Ja, es sieht so aus, als ob sich für Verbraucher erstmal nichts ändern wird, aber ein bisschen was für Unternehmen, und zwar durch höhere Abschreibungen. Zumindest ist das im Sondierungspapier vereinbart. Wenn Unternehmen in Klimaschutz investieren oder in Digitalisierung, dann sollen sie höhere Abschreibungen machen können. Im Sondierungspapier steht dazu drin, der Konjunktur wollen wir einen Schub durch super Abschreibungen geben für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Insofern soll sich etwas für Unternehmen schon ändern. Und ansonsten hofft die FDP darauf, dass der Soli für alle abgeschafft wird. Das wird in den Koalitionsvertrag sicher nicht reinkommen, aber die FDP hofft darauf, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass es nicht rechtmäßig ist, dass nur noch 10% den Soli zahlen müssen. Da könnte also doch auch eine Änderung in Sachen Steuern kommen, allerdings herbeigeführt durch das Bundesverfassungsgericht, nicht durch die neue Ampelregierung.
Wenn jetzt Robert Habeck sagt, beim Thema Steuern wird es ehrlicherweise nicht viel Bewegung geben, dann klingt da fast schon sowas wie Resignation durch, oder? Hat vor der Hochzeit schon die Phase der Ernüchterung begonnen?
Ja, das kann man so sehen, denn die Grünen und auch die SPD hatten da andere Vorstellungen. Sie wollten vor allem kleine und mittlere Einkommen besser stellen und Spitzenverdiener und Spitzenverdienerinnen stärker belasten. Damit konnten sie sich nicht durchsetzen, da hat die FDP nicht mitgemacht. Und das sorgt mit Sicherheit nicht für Freude bei Grünen und SPD, aber man muss sagen, sie starten ja jetzt erst in die Koalition. Verhandlungen.
Wenn am Nein der FDP alle hochfliegenden Ampelprojekte zu scheitern drohen, dann klingt das insgesamt eigentlich nach mehr FDP, als man bei 11,5% Wahlergebnis erwarten würde. Schwingt sich da gerade der kleinste der drei möglichen Ampelkoalitionäre zum heimlichen Taktgeber auf?
Also bei den Steuern und Finanzen konnte man diesen Eindruck bisher tatsächlich bekommen, aber sie stehen ja erst am Anfang der konkreten Koalitionsverhandlungen. Am Mittwoch, übermorgen, kommen die Facharbeitsgruppen zusammen. Das sind insgesamt 22 Facharbeitsgruppen und die handeln Details zu den verschiedenen Themenfeldern aus. Und ich bin mir sicher, dass SPD und Grüne sehr genau darauf achten werden, dass es am Ende eben nicht so aussieht, als sei die FDP als kleinster Partner der Taktgeber.
Sie haben gesagt, wir stehen am Anfang, aber trotzdem keine Steuersenkungen, keine Steuererhöhungen, Finger weg von der Schuldenbremse. Das sind die roten Linien für den Anfang. Wie sollen denn angesichts dessen die großen Vorhaben der Ampel überhaupt umgesetzt werden? Nur ein Stichwort, 50 Milliarden pro Jahr für den Klimaschutz. Wie soll das gehen?
Das ist tatsächlich die große Frage, die Sie beantworten müssen in den Koalitionsverhandlungen. Viele bezweifeln, dass die großen Vorhaben tatsächlich finanziert werden können. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, hat davon gesprochen, dass das unseriös sei. Aber ein Weg könnte sein, dass Sie versuchen, Investitionen am Haushalt vorbei zu tätigen. Zum Beispiel, dass die Bahn zusätzlich Geld in die Hand nimmt. Oder aber, dass man versucht, dass die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, dass die zusätzliches Geld in die Hand nimmt für billige Kredite, um zum Beispiel Digitalisierungsmaßnahmen oder Maßnahmen im Klimaschutz zu fördern. Aber da wird man genau schauen müssen, wie viel davon möglich ist. Es gibt Verfassungsrechtler, die sehen das kritisch, weil sie sagen, das könnte eine Umgehung der Schuldenbremse sein.
Mit anderen Worten, eine Art Schattenhaushalt.
Das wird man prüfen müssen, ob das rechtlich so durchführbar ist, was sie planen. Aber man muss auch erstmal warten, was genau sie konkret planen.
Einschätzungen unserer Berlin-Korrespondentin Nina Barth. Der Kreisverband der CDU in Mannheim gilt als angeschlagen. Nicht nur, dass man sich in Mannheim wie in vielen anderen Kreisverbänden des Landes und auch der Republik damit abfinden muss, dass die Bundestagswahl im September ziemlich daneben gelungen ist. In Mannheim kommt erschwerend das Gefühl hinzu, man könnte zum schlechten Ergebnis beigetragen haben. Stichwort die Maskenaffäre, in der inzwischen zurückgetretene Mannheimer Abgeordnete Nicolas Löbel eine zentrale Rolle gespielt hat. Bei einigen Delegierten des Kreisparteitags schien am vergangenen Freitag die Anspannung besonders groß zu sein. Bei einem sogar so groß, dass er einer Kollegin vom SWR-Fernsehen in ihrer Live-Schalte verbal so sehr dazwischen grätschte, dass die Kollegin die Schalte abbrechen musste. Zweifellos ein Extremausbruch, aber er zeigt, dass die Nerven in der Südwest-CDU im Moment nicht die allerbesten sind. Landespolitik-Korrespondentin Annika Jahn über das Innenleben einer angeschlagenen Partei.
Es war ein aggressiver Auftritt von CDU-Stadtrat Thomas Hornung, wie man ihn sonst von CDU-Mitgliedern eigentlich nicht kennt. Im Nachhinein gibt Hornung zwar zu, im Affekt übers Ziel hinausgeschossen zu sein, den Eingriff selbst bereut er aber nicht. Aber der Reihe nach, es ist eine komplizierte Gemengelage bei der CDU in Mannheim. Thomas Hornung war Büroleiter der Kreis-CDU in Mannheim. Sein ehemaliger Chef Nicolas Löbel, Ex-Kreisvorsitzender in Mannheim, steht im Kreuzfeuer. Er soll Räume und Infrastruktur der Mannheimer CDU-Geschäftsstelle für seine privaten Firmen genutzt haben. Parteiaktivitäten und geschäftliche Aktivitäten soll er also zu Unrecht vermischt haben. Löbel ist inzwischen nicht mehr Kreischef und aus der Partei ausgetreten. Wegen dieser zweifelhaften Aktivitäten hatte die Landes-CDU ein Gutachten zur Untersuchung des Vorfalls in Auftrag gegeben. Ergebnis? Alles sauber. So wird es zumindest verkauft. Und so sieht es auch Stadtrat Thomas Hornung, der eng mit Löbel zusammengearbeitet hat. Einige in der CDU sind aber auch anderer Meinung. Sie schätzen das Gutachten, das CDUler nur mit Verschwiegenheitserklärungen einsehen dürfen, anders ein. Sie kritisieren, dass Belege bei den Abrechnungen nicht eindeutig zuzuordnen seien und der alte Kreisvorstand habe in Finanzangelegenheiten das Vier-Augen-Prinzip nicht eingehalten. Auf dem Kreisparteitag in Mannheim ging es jetzt darum, die Vorwürfe endgültig aus dem Weg zu räumen und einen neuen Kreisvorstand zu wählen. Die Wahl des Kreisvorstands hat geklappt, nicht aber die Vorwürfe endgültig aus der Welt zu räumen. Überschattet wurde das Ganze von Hornungs zweifelhaftem Auftritt und den Emotionen, die auch innerhalb der CDU aufeinandergeprallt sind. Der aktuelle Kreisvorstand hat sich umgehend von Hornung distanziert. Zwei Landtagsabgeordnete haben inzwischen sogar Hornungs Austritt aus der Partei gefordert.
Annika Jahn berichtete. Wir haben heute übrigens beim CDU-Landesvorsitzenden Strobel wie auch bei Landesgeneralsekretärin Huber für ein Interview angefragt. Beide haben uns aber abgesagt. Man teilte uns nur schriftlich mit, Zitat, wir nehmen die Ereignisse in Mannheim, diesen sehr bedauerlichen Einzelfall, sehr ernst und daher auch zum Anlass, unsere Verbände für dieses Thema zu sensibilisieren und damit sicherzustellen, dass eine uneingeschränkte Berichterstattung bei Veranstaltungen auf all unseren Ebenen stattfinden kann. Zitat Ende. 12.27 Uhr. Die deutsche Wirtschaft befindet sich mitten in einem historischen Umbruch. Die von der Digitalisierung getriebene technologische Entwicklung verändert die Arbeitswelt und auch der eingeschlagene Weg zur Klimaneutralität stellt die Unternehmen unter enormen Druck. Welche Kompetenzen werden in Zukunft gebraucht, um diesen Wandel auch zu gestalten? Diese und andere Fragen beantwortet die Studie Future Skills, die heute vom Arbeitgeberverband Südwestmetall und von der IG Metall in Stuttgart vorgestellt wurde. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was sind denn die Schlüsselqualifikationen von morgen?
Ja, besonders gefragt sind Kompetenzen in den Bereichen wie softwaregestützte Steuerung von Prozessen, Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Das klingt jetzt sehr allgemein und ist auch nicht wirklich überraschend. Die Studie erlaubt aber durchaus einen sehr detaillierten Blick auf die benötigten Schlüsselqualifikationen, aufgeteilt auf insgesamt 33 Zukunftsfelder. Für diese Ergebnisse haben die Universitäten Ulm und Regensburg über 1 Million Stellenausschreibungen in den Schlüsselindustrien von Baden-Württemberg ausgewertet und zusätzlich noch 245 Unternehmen befragt, welche Fähigkeiten in Zukunft gebraucht werden.
Und was sollen diese Erkenntnisse bewirken?
Es geht letztlich darum, die Beschäftigten fit zu machen für das, was in Zukunft gefragt ist, also um ganz konkrete Qualifizierungsmaßnahmen. Laut der Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Nicole Hofmeister-Kraut, der Schlüsselfaktor, um den Wandel erfolgreich zu gestalten. Das Land stehe vor einer der größten Weiterbildungsoffensiven seiner Geschichte und dafür bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung vom Land, das die Studie mitfinanziert hat, von der Bundesagentur für Arbeit und von den Sozialpartnern, also Südwestmetall und IG Metall, die die Studie initiiert haben, weil sie ganz genau wissen, dass sie bei diesem Thema in einem Boot sitzen.
Gibt es denn schon erste Empfehlungen, wie dieser Weg erfolgreich gestaltet werden kann?
Ja, die gibt es. Angefangen bei den Schulen, die digital aufrüsten müssen, verbunden mit der Fortbildung von Lehrkräften. Die Stärkung der Berufsschulen wird ebenso angemahnt wie die Modernisierung von Ausbildungsberufen, mehr Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote für Berufstätige und Ausbau der Studienkapazitäten in den Bereichen Informatik und künstliche Intelligenz. Um nur einige Punkte zu nennen, aber das ist zweifelsohne eine Herkulesaufgabe für alle Beteiligten.
Ganz kurz zum Schluss, wie ist denn der DAX in die neue Handelswoche gestartet?
Ja, so ein bisschen lustlos. Der DAX legt bis zum Mittag um 0,2% auf 15.580 Punkte zu. Der heute veröffentlichte IFO-Geschäftsklimaindex sorgt jedenfalls nicht für Kauflaune. Die Stimmung hat sich den vierten Monat in Folge verschlechtert.
Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen von Uwe Bettendorf. Vielen Dank.